adventistische Ansichten in Vergangenheit und Gegenwart. Inspiration, was ist es, wie funktioniert sie? Was ist Inspiration? Das Wort hat seine Wurzeln, so wie ich heute Morgen gesagt habe, in einem lateinischen Verb inspirare, was bedeutet einatmen. Es ist verbunden mit dem Wort Geist, Spirit. Immer wenn wir über das Thema Inspiration sprechen, kommen uns zwei Bibeltexte in dem Sinn. 2 Petrus 1, Vers 2 und 2 Timotheus 3, Vers 16 und 17. Zunächst den Text aus 2 Petrus. Keine Prophezie hat je ihren Ursprung im Willen eines Menschen gehabt. Vielmehr haben Menschen vom Heiligen Geist geleitet, im Auftrag Gottes geredet. Und der andere Text, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen an der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit. Wenn wir ein Thema diskutieren, ist es immer gut, mit einer klaren Definition zu beginnen. Der einfachste und schnellste Weg, gute Definitionen zu finden, ist vielleicht Wikipedia. Da steht, biblische Inspiration ist in der christlichen Theologie die Lehre, dass die Schreiber und die Kanonisatoren der Bibel von Gott geleitet würden, sodass ihre Schriften in gewissem Sinne als Gottes Wort bezeichnet werden können. Ich liebe die Definition, das was Karl Barth gesagt hat. Wohl ein der bekanntesten Theologen, nicht nur in Deutschland, aber auch weltweit. Er sagte, die Bibel wird zum Gottes Wort, wenn wir ihr erlauben, zu uns zu sprechen. Also es ist das macht einen Unterschied, wenn wir sagen, die Bibel ist Gottes Wort, oder wenn wir sagen, wie Karl Barth, die Bibel wird zum Gottes Wort, zum Wort Gottes, wenn wir ihr erlauben, zu uns zu sprechen. Im Laufe der Jahrhunderte gab es eine Reihe unterschiedlicher Theorien zum Begriff der Inspiration. Ein paar Theorien stechen heraus. Zuerst haben wir die Vorstellung, dass jedes Wort in der Bibel buchstäblich inspiriert ist. In dem Sinne, dass die Worte diktiert wurden. Das kann man natürlich nur von den Originalsprachen sagen. Die biblischen Autoren hörten also die Worte auf Hebräisch und Griechisch und eine kurze Stücke auf Aramäisch und schrieben sie auf. Das ist die Theorie. Das bedeutet, dass das keine Fehler sein können. Der Heilige Geist ist die Quelle und er ist verantwortlich für jedes Wort, das wir in der Bibel finden. Die Vorstellung, dass wir keinen einzigen Fehler in der Bibel finden können, wird im Englischen als in Erensee bezeichnet. Eine Theorie, die nicht ganz so weit geht, wird offen bezeichnet als Plain Reading, einfaches Lesen. Der Begriff wird häufig vom Präsidenten der Generalkonferenz Thad Wilson verwendet. Der Begriff bedeutet akzeptieren, was man liest, einfach so, wie es geschrieben steht. Nimm es wörtlich, wenn es nicht eindeutig symbolisch ist. Die offizielle adventistische Theorie der Inspiration der Bibel nennt man dynamische Inspiration oder Gedankeninspiration. Das bedeutet, die Ideen sind inspiriert, aber die Autoren haben ihre eigenen Worte, ihren eigenen Stil, um diese Worte so gut wie möglich auszudrücken. Das war auch der Glaube von Ellen White. Ich habe ein Zitat von der ausgewählten Botschaften, Selected Messages, Volume 1, in die Introduction. She says, nicht die Worte der Bibel sind inspiriert, sondern die Menschen, die inspiriert wurden. Die Inspiration wirkt nicht auf die Worte oder Äußerungen des Menschen, sondern auf den Menschen selbst, der unter dem Einfluss des Heiligen Geistes von Gedanken durchdrungen ist. Aber die Worte erhalten den Eindruck des individuellen Geistes. Der göttliche Geist wird verbreitet. Der göttliche Verstand und Wille verbinden sich mit dem menschlichen Verstand und Willen. So sind die Äußerungen des Menschen das Wort Gottes. Und es gibt ein Gleichzitat in die Introduktion, in die Einleitung zum große Kampf, the Great Controversy. Warum ist das wichtig? Wie wir die Bibel lesen, wie wir die Inspiration sehen, ist keine abstrakte theologische Angelegenheit. Und es ist nicht etwas, das für sich allein steht, sondern etwas sehr wichtige Auswirkungen. Zum Beispiel nehmen wir die Schöpfung. Glauben wir, dass die Schöpfungsgeschichte wortwörtlich ist und von 6 buchstäblichen Tagen und 24 Stunden vor etwa 6000 Jahren handelt? So ist es so, wie es steht, buchstäblich. Oder können wir sagen, ja, die Bibel lehrt die Schöpfung. Aber die Bibel sagt uns nicht, wie sie tatsächlich geschehen ist. Die Verfasser der Bibel hatten nur begrenzte Kenntnisse der Wissenschaft und haben einfach in ihrer eigenen Sprache gesagt, dass Gott irgendwie geschaffen hat, vor dem Hintergrund dessen, was die Menschen zu ihrer Zeit über die Natur wussten. Wie liest man die Bibel? Ist es buchstäblich oder hat man eine andere Gedanke über die Inspiration? Und so auch Fragen über Gender, Geschlechterfragen. Wie sollen wir die Bibel lesen, wenn es um die Beziehung zwischen Männern und Frauen geht? Wie gehen wir mit Fragen der Gerechtigkeit und des Friedens um? Suchen wir, als wir die Bibel lesen, nach den zugrunde liegenden Prinzipien oder nehmen wir alles wörtlich? Unsere Auffassung von Inspiration hat auch einen großen Einfluss darauf, wie wir mit prophetischen Texten und historischen Fragen umgehen. Entwicklungen. Die adventistische Bewegung besteht nun seit fast 2 Jahrhunderte. In dieser Zeit hat sich die Welt verändert. Der Kontext, in dem der Adventismus wuchs und zu einer globalen Bewegung wurde, hat sich auch geändert. Viele der Ansichten und Ideen und unsere Pioniere und frühen Gläubigen haben sich auch geändert. Das ist unvermeidlich in einer lebendigen Bewegung. Die Ansichten über Inspiration, was sie ist, wie sie funktioniert, haben sich auch geändert. Das werden wir im weiteren Verlauf dieser Präsentation sehen. Wir werden sehen, dass ein wichtiges Ereignis aus dem Jahr 1990 immer noch Einfluss darauf hat, wie wir heute über Inspiration denken und sprechen. Wir werden auch sehen, wie sich die Entstehung und das Wachstum des Fundamentalismus auf die adventistische Schicht der Inspiration ausgewirkt hat. Es handelt um die Inspiration der Bibel, aber auch die Inspiration von Frau Ellen White. Frau White und ihre Inspiration. Ein wichtiger Schritt wurde getan, als die Kirche in den Jahren 1930 begann, sogenannte Compilations, Zusammenstellungen zu veröffentlichen. Zusammenstellungen, Compilations, das sind Sammlungen von losen Passagen aus allen möglichen verschiedenen Quellen zu einem bestimmten Thema. Eine wichtige Entwicklung war auch der Versuch der Kirche, in einer Reihe von Punkten genau zu definieren, was wir als Adventisten glauben. Unsere Hauptlehren mit schließlich seit 1980 mit einigen Änderungen die 28 Fundamental Beliefs, die 28 grundlegenden Glaubenssätze. Wir werden auch sehen, wie die Kirche in 1986 bei der Definition des Begriffes der Inspiration einen Schritt weitergegangen ist und wie der anhaltende Fundamentalismus die Kirche immer weiter zu einer wirklichen Auslegung der Bibel gedrängt hat. Fundamentalismus. Ja, was ist das eigentlich? Es ist wichtig, ein wenig näher zu erklären, was Fundamentalismus genau ist. Es ist ein Begriff, der nicht nur auf das Christentum zutrifft. Wir sprechen auch von islamischem Fundamentalismus und da gibt es sogar eine weit breite Verwendung. Auf dem Bildschirm sehen Sie ein paar kurze allgemeine Definitionen. Was ist Fundamentalismus? Eine Art konservativer religiöser Bewegung, die sich durch das Eintreten für eine strikte Befolgung des Heiligen Textes auszeichnet. Fundamentalismus, sagt eine andere Definition, ist der Glaube an die ursprüngliche Form einer Religion oder Theorie, ohne spätere Ideen zu akzeptieren. Das ist wichtig, ohne spätere Ideen zu akzeptieren. William Johnson, ein adventistischer Theologe, er ist vor einigen Jahren verstorben, er war ein bedeutender adventistischer Neutestamentler und Autor. Er sagte, ein Fundamentalist ist ein schriller Fanatiker, der an überholten Ideen festhält. Er ist ein Separatist, der anderen gegenüber misstrauisch ist. Ja, das ist vielleicht ein wenig scharf, aber doch. Christlicher Fundamentalist. Christlicher Fundamentalismus. Heute Nachmittag geht es uns vor allem um den christlichen Fundamentalismus. Dabei handelt es sich nicht um eine bestimmte Organisation, sondern um einen Trend, eine Bewegung, die in viele protestantische Konfessionen eingedrungen ist, gegen das Ende des 19. und den Anfang des 20. Jahrhunderts. Es begann mit der Reaktion einer Gruppe amerikanischer Theologen an einer der ältesten theologischen Universitäten, nämlich dem Princeton Seminary. Sie wollten etwas tun, um den Einfluss des theologischen Liberalismus, das Moderne, mit ihrem Zweifel an Wundern, um das zu stoppen. Der wachsende Einfluss der Evolutionstheorie und der zunehmende Einfluss des Sozialismus gefielen ihnen nicht. Und es gab auch ein gewisses Maß von Antikatholizismus. Diese Professoren in Princeton schrieben eine Reihe von kleinen Broschüren. Diese Reihe wurde The Fundamentals genannt. Und dieser Name ist hängen geblieben. Was waren die Fundamentals? Es ist die Name, wie gesagt, einer Reihe von etwa 90 Broschüren, die zwischen 1910 und 1950 veröffentlicht wurden, geschrieben von einer Reihe von Professoren an Princeton University. Zwischen 1910 und 1915 behalten Sie dieses Datum im Hinterkopf. Denn diese Zeit ist für die Geschichte der Adventisten auch von großer Bedeutung. Diese Broschüren sollten ein Zeugnis für die Wahrheit aus alter Zeit sein. Ein reicher Spender, Lyman Stewart, bezahlte für mindestens 3 Millionen Exemplare. Eines der Hauptthemen, das immer wieder auftauchte, war die verbale, also die wörtliche Inspiration der Bibel. Und die Tatsache, dass es in der Bibel kein Fehler geben kann. Es war ein Baptistenpastor, ein gewisser Curtis Lee, die begann diese Bewegung Fundamentalism zu nennen, Fundamentalismus. Fundamentalisten und Evangelikale. Es gibt Verbindungen zwischen Fundamentalisten und Evangelikalen. Aber sie sind nicht dasselbe und nicht zu verwechseln. Nicht alle Fundamentalisten sind Evangelikalen und nicht alle Evangelikalen sind Fundamentalisten. Der Evangelismus ist viel breiter und es ist auch in manchen Fällen eine Reaktion auf die Enge des Fundamentalismus. George Marsden, Professor für Geschichte an der Notre Dame Universität, nicht weit von Andrews University, er ist nun ein emeriter Professor, jetzt 85 Jahre alt, er gab eine treffende Definition des Fundamentalismus. Er sagte, ein Fundamentalist ist ein Evangeliker, der gegen etwas ist. Fundamentalisten sind bereit, für ihre Überzeugungen zu kämpfen. Und das bedeutet, dass Fundamentalismus oft einen sehr aggressiven Charakter hat. Und das sehen wir leider auch manchmal in unseren Gemeinden. Adventismus und aufkommender Fundamentalismus. Einige adventistische Leiter nahmen in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts an mehreren fundamentalistischen Konferenzen teil. Wenn Sie die Adventist Review und andere Zeitschriften durchsehen, finden Sie einige sehr positive Berichte. Ihnen gefiel, was Sie hörten. Und bald begannen sie den Begriff auch auf die adventistische Kirche anzuwenden. Das bedeutet nicht, dass alle adventistischen Leiter und Lehrer sich über die Einzelheiten der Inspiration einig waren. Es gab diejenigen, die die Verbalinspiration und Irrtumslösigkeit betonten, aber auch andere, die die Idee der gedanklichen Inspiration verteidigten. Für Adventisten gab es immer einen wichtigen Aspekt, um den sich andere Christen nicht kümmern müssten, nämlich die Rolle von Ellen G. White. Beachten Sie die Bemerkung von George Knight, dem wohl wichtigsten Autor der Geschichte der Adventisten. Er sagte, eine Tendenz zum Verbalismus und zur strikten Irrtumslösigkeit dominierte die adventistische Theologie in der 1920er Jahre und den folgenden Jahrzehnten. Bedenken Sie, dass es in dieser Zeit auch eine zunehmende Tendenz gab, Listen darüber zu erstellen, was Adventisten glauben oder glauben sollten. Außerdem würden mehrere Bücher veröffentlicht, die den fundamentalistischen Standpunkt verteidigten. Erinnern Sie sich daran, dass ich gesagt habe, dass die Fundamentals um 1910 geschrieben wurden. In den folgenden Jahrzehnten gab es viele Diskussionen über die Themen der Fundamentalismus, insbesondere über die Frage der Inspiration. Und das war auch in der adventistischen Kirche der Fall. Um 1919 war man der Ansicht, dass das Thema weiter untersucht werden müsse. Von den 1. bis den 19. Juli fand eine Bibelkonferenz statt, insbesondere für Leiter und Pastoren. Es folgte danach ein 10-tägiges Treffen für adventistische Lehrer. Die Adventistenkirche war noch klein und auch die Zahl der Besucher war gering. Es gab rund 65 Teilnehmer, darunter 28 Lehrkräfte aus 14 Hochschulen. Neben das Thema Inspiration gab es noch eine Reihe anderer wichtiger Themen. Zum Beispiel die Identität der 10 Könige, Daniel 2 und Daniel 7. Und dann, wann ist die kleine Horn in Erscheinung getreten? War es im Jahr 533 oder 538? Das war wichtig, sagen wir, weil man das die 1260 Jahre definieren musste. Und wir waren die sieben Posaunen, Trompeten zu deuten. Das war damals ein schwieriges Thema und das ist es bis heute geblieben. Und dann war er noch das Thema des täglichen, das tägliche Opfer in Daniel 8, Vers 11 und 12. Warum ging das? Warum besucht sie das? Und wer war der König des Norden? Daniel 11. War es die römische Kirche oder war es eine andere Macht? Und dann hat man gesprochen über das Thema der Trinität. Da war damals ein Dilemma und das ist es für viele Adventisten auch heute noch. Also, das waren die Themen der Bibelkonferenz 1919. Aber das bei weitem wichtigste Diskussionsthema war jedoch die Inspiration der Bibel und die Inspiration von Ellen G. White. Inspiration war überall im protestantischen Amerika ein heißes Thema. Etwa ein Drittel der Fundamentals-Broschüren war dieses Thema gewidmet. Ja, Ellen White war in 1915 gestorben. Was war ihre Erbe? Was war ihre bleibende Rolle? Hat sie eine bleibende Rolle? Es gab zwei Gruppen. Da waren die Progressiven. Sie verteidigten eine Art Gedankeninspiration. Also hielten nicht jedes Wort von Ellen White für gleich wichtig. Es sei wichtig, sagten sie, zu verstehen, wann und unter welchen Umständen sie geschrieben habe. Die Hauptpersonen in diesem Lager waren zum Beispiel Arthur Daniels, der Präsident der Generalkonferenz, und W. W. Prescott, der eng mit Ellen White an der letzten Ausgabe von The Great Controversy gearbeitet hatte. Interessanterweise war William White, der älteste Sohn von Ellen White, nicht anwesend. Nicht ganz klar warum, es konnte um einen Familiengrund gewesen sein. Merkwürdigerweise ist das Protokoll der Sitzung lange Zeit verloren gewesen, verschwunden. Jemand hat in der 80er Jahre das im Archiv zurückgefunden und jemand, der an der Entdeckung beteiligt war, hat sie an das Spektrum-Zeitschrift gegeben. Und da wird das Protokoll publiziert. Das Ergebnis dieser Konferenz würde zu einem wichtigen Faktor während der Generalkonferenz einige Jahre später, 1922. Es war einer der Gründe, warum Daniels nicht als Präsident der Generalkonferenz wiedergewählt wurde. Er war nicht orthodox genug. Rückblickend war die Konferenz von 1919 besonders wichtig, weil sie versuchte, Fragen über die Inspiration von Ellen White zu klären. Viele der Fragen, die damals auf dem Tisch lagen, werden auch heute noch gestellt. Sie sprachen in die Konferenz über die in 1911 erschienene Ausgabe von The Great Controversy und darüber, wie Ellen White mit historischen Fakten umgegangen war. Es wurde anerkannt, dass sie sich stark auf andere Bücher stützte. Die Frage war, inwieweit muss Ellen White als letzte Autorität für historische Fakten angesehen werden? Daniel sagte, wir müssen psychische und äußere Manifestationen nicht betonen, wenn Ellen White in Vision war. Die Diskussion drehte sich auch um die Beziehung zwischen Ellen White und der Bibel und um ihre Rolle bei der Entscheidung von Lehrfragen. Und man diskutierte auch die Aussagen von Ellen White zur Gesundheitsreform. Waren ihre Worte als allgemeiner Rat zu verstehen oder waren sie als strikte Regeln zu befolgen? Daniels wiederholte immer wieder, das Konzept der Verbalinspiration, also alles wörtlich zu nehmen, wird uns in Zukunft unendlich viel Ärger bereiten. Hier hat recht gehabt. Viele Dinge, die wir heute in unserer Kirche beobachten, sind nicht neu. Vielerorts gibt es ein starkes Misstrauen gegenüber Menschen, die eine Universität besucht haben. Es gibt oft ein Misstrauen gegenüber Pastoren, Theologen mit einem Abschluss von weltlichen Universitäten. Nun, das ist nichts Neues. Schon vor mehr als ein Jahrhundert gab es dieses Misstrauen gegenüber weitergebildeten Menschen. In den Tagen von Ellen White sehen wir solches Beispiel im Misstrauen gegenüber John Harvey Kellogg, der von vielen als modernistisch angesehen wurde. Es gab eine Säuberung der adventistischen Schulen von gefährlichen Männern, die, man sagte, modernistische Theologie verbreiteten. 1918, Frederick Crick's, wird von seinem Amt als Leiter der kirchlichen Bildungsabteilung enthoben. Und andere, die wie Crick's als nicht orthodox genug angesehen wurden, wurden durch andere konservativere Personen ersetzt. Zum Beispiel Professor Albert Worth am Washington Missionary College. Er verlor seine Stelle nach der Konferenz von 1990. Er hat behauptet, Ellen White habe sich auf einseitige Quellen wie Bücher von Daubigny gestützt. Wel, wir wissen heute, dass das sehr wohl stimmt. Als der Adventismus entstand, waren sich die Leiter sicher, dass sie keine Listen mit offiziellen Glaubensbekenntnissen erstellen wollten. Sie glaubten, dass das früher oder später zu Problemen führen würde. Diese Listen würden, so glaubten sie, bald als Checklisten verwendet werden, um zu prüfen, ob man ein echter Adventist ist oder nicht. Aber allmählich ändern sich die Meinungen. Im Jahre 1872 erstellte Uriah Smith eine erste Liste der wichtigsten adventistischen Lehren. Er sagte, dass sein Büro viele Anfragen von Menschen erhielt, die fragten, ja, was glaubt ihr Adventisten denn? Es war also, sagte er, ein Dienst an der Öffentlichkeit, sie über den Adventismus zu informieren. Doch nach 1919, in einer Zeit des wachsenden Fundamentalismus, änderte sich die Atmosphäre. Man war der Meinung, wir brauchten eine klare Aussage. Was glauben wir? Was glaubt ein echter Adventist? In dieser Zeit herum sehen wir eine Reihe von Personen, die eine solche Liste erstellen. Eine etwas vollständiger als die andere. Es ist eine Liste im 1919 in der Review and Herald, gemacht durch F.M. Wilcox. Und dann ein anderer, ein wenig später, bei Tate und Baker, in die Zeichen der Zeit und dann in April 20 eine Verfeinerung von zwei früheren Aussagen. Und diese drei Aussagen bilden die Grundlage für die Erklärung von 1931, die in das Jahrbuch der SDA Denomination aufgenommen wurde. Nach der Konferenz von 1919, in den Jahren 20 und 30, gab es einige weitere Entwicklungen, die mit der adventistischen Auffassung von Inspiration zusammenhängen. Während um uns herum das Interesse an der Evolutionstheorie immer zunimmt, haben die Fundamentalisten und die Siebenten-Tags-Adventisten das Bedürfnis, die Schöpfung in 6 Tagen stärker zu betonen. McGrady Price tritt unter den Adventisten als führender Verfechter der Evolution auf. Er wird auch weit außerhalb der adventistischen Welt bekannt. In jedem Buch über Kreationismus und die Geschichte des Kreationismus findet man seinen Namen. Er war ein Autodidakt, aber wurde zu einer Autorität in der Welt des Kreationismus. Die Adventisten zögern nicht, sich als Fundamentalisten zu bezeichnen. Sie sagten, sie sind eigentlich die wahren Verfechter des Fundamentalismus. Dieser Trend zu mehr Fundamentalismus hat auch Auswirkungen darauf, wie Ellen White verwendet wird. Ihre Schriften werden zu einer Waffe gegen falsche Theorien. Ab den 30er Jahren erscheint eine lange Liste von Compilations, Zusammenstellungen, Ratschläge zu Diät und Ernährung, Erziehungsratschläge, Botschaften an die Jugend und so weiter. Sie können nützlich sein. Was sagt Ellen White über dieses oder jenes? Häufig werden diese Aussagen jedoch in einer sehr suggestiven Weise und ohne Kontext zusammengefügt. In einigen Fällen würde die Zusammenstellung eher schlecht gemacht, aber es ist äußerst schwierig, Bücher vom Markt zu nehmen, wenn sie einmal in Umlauf sind. In der Praxis der Kirche sehen wir die Entstehung einer Art Kanon des primären Büchers von Ellen White, The Black Books, die schwarzen Bücher, die Serie Konflikt der Zeitalter, Patriarchs and Prophets, Prophets and Kings, Desire of Ages, Acts of the Apostles and the Great Controversy. En dan 9 Bände der Zeugnisse der Kirche, Testimonies for the Church. Om die Suche in der riesigen Menge von Ellen White Material zu erleichtern, wurde ein 3-bändiger Index erstellt. Das war, bevor alles digitaal war. Sie konnten ein Wort suchen im Index und finden dann die Abkürzungen aller Bücher mit Seitenzahlen, auf denen Sie die entsprechenden Aussagen finden können. Warum hat der Fundamentalismus in der SDA-Kirche so stark Fuß gefasst? Graham Bradford, ein australischer Evangelist, die mehrere gute Bücher über Ellen White geschrieben hat, sagte, dass es ist ganz einfach, warum der Fundamentalismus in unserer Kirche so stark wurde. Das Fundamentalismus hat sich um die Zeit, als Ellen White stirbt, zu einer starken Kraft in der amerikanischen protestantischen Szene entwickelt. Er sagte, der Tod des Gründers einer Bewegung ist immer von großer Bedeutung. Andere religiöse Bewegungen haben in der Vergangenheit die Tendenz gezeigt, die Fensterläden herunterzuziehen und sich eher um das Bewahren als um das Erforschen zu bemühen, wenn ihre Gründerväter von der Bildfläche verschwunden sind. Dies spiegelt sich deutlich in der Erfahrung der Kirche der siebenten Tags Adventisten. Es ist auch sinnvoll, aus einem Buch von Malcolm Bull und Keith Lockhart zu zitieren. Sie sind beide britische Autoren, stehen dem Adventismus nähe, aber sind keine Mitglieder unserer Kirche. Sie sind die Co-Autoren von Seeking Sanctuary. Dieses Buch gilt als ein ausgezeichnetes Buch über den Adventismus. Sie sagen, als Ellen White starb, würde der Adventismus seines wichtigsten Mittels zur Ermächtigung von Innovationen beraubt. Mit anderen Worten, die Dinge werden in Beton gegossen. Was sie geschrieben und hinterlassen hat, war das letzte Wort. Das war ein wichtiger Faktor für die Konsolidierung und Identifizierung mit dem Fundamentalismus. Der Adventismus hat sich parallel zur Hauptströmung entwickelt. Es wurde fundamentalistisch in der Ära des Fundamentalismus und wurde mit dem Aufkommen der Evangelismus ein wenig weicher. Aber glücklicherweise hatten sich Dinge geändert, weg von soliden Fundamentalismus. In September 1952 fand in Washington eine Bibelkonferenz statt, an der etwa 450 Verwaltungsbeamte und Lehrkräfte beteiligten. Auf der Tagesordnung steht wieder das Thema Inspiration. Aber wir sehen einen grundlegenden Wandel. Die Dissoziation basiert sich auf der Annahme von Gedankeninspiration anstelle von verbaler Inspiration. Es ist der Beginn einer Zeit der größeren theologischen Offenheit. Ruben Figuur ist der Präsident in dieser Zeit der Generalkonferenz. Er ist selber kein Akademiker, aber hat Respekt vor den Theologen und gibt ihnen Raum und ein hohes Maß an Freiheit. Während seiner Präsidentschaft entsteht der siebenten Tags Adventistische Bibelkommentar, the Seventh-day Adventist Bible Commentary. Aber diese Offenheit und die Figur hatte auch ihre Grenze. Ich fand dieses Zitat ziemlich schockierend, als ich es zum ersten Mal las. Hier ist writing Raymond Cottrell, einer der Redakteure des Bibelkommentars. Er schreibt später einen Artikel, The Untold Story of the Bible Commentary. Und hier writes, was soll ein Redakteur mit Beweistexten tun, die von Natur aus nicht das beweisen, was ihnen traditionell zugeschrieben wird? Was zum Beispiel Numeri 14, 34 und Hesekiel 4, 6 Das sind die zwei Texte, die wir immer als Beweis nehmen für das Tag-Jahr-Prinzip. Und die anderen Texte, Offenbarung 12, 19, Daniel 12 und enkele andere Texte. Was sollen wir tun mit den Texten, die gewöhnlich in Bezug auf das Gesetz zitiert werden? Bei den meisten dieser und einige Reihe anderer Stellen kamen wir aus seelsorglicher Sorge zu dem Schluss, dass das Kommentar nicht der richtige Ort ist, um die Bibel der traditionellen Auslegung gegenüberzustellen. So sehr dies uns als Bibelwissenschaftlicher enttäuscht und unsere wissenschaftlichen Freunde, die es besser wissen, enttäuscht würde. Das ist ziemlich schockierend, wenn man das liest, dass man dafür gewählt hatte, dass man nicht geschrieben hat, was man eigentlich meinte, aber dass man aus pastorale Überlegung sich an die alte traditionelle Überlegungen hat gehalten. Wenn die Kirche wächst, würden auch die Bibelkonferenzen größer. Im Jahre 1990 hatte die Konferenz ca. 65 Teilnehmer. Diese Konferenz 1974 waren drei Konferenzen mit etwa 2000 Delegierten. Neu ist die Rolle in dieser Zeit des Bibelforschungsinstituts, BRI, Biblical Research Institute, das direkt mit der Generalkonferenz verbunden ist. Es hat die Aufgabe, die Verantwortlichen an die Spitze in theologischen Fragen zu beraten. Doch bald würde sie, das ist die BRI, zu einer Art Wachhund, der dafür sorgte, dass die Theologen in aller Welt auf Linie blieben. Bei diesem Treffen in 1974 ging es nicht um Inspiration als solche, sondern mehr um eine verwandte Frage: Wie interpretiert man, was man liest? Was bedeutet es, was die biblischen Autoren aufgeschrieben haben? Gibt es Regeln, denen man folgen soll? Es herrschte ein viel weniger fundamentalistisches Klima als noch einige Jahrzehnte zuvor. Jetzt, wenn wir weitergehen, sehen wir, wie das Pendel zurückschwingt. Der Trend nach Figur geht zurück zu mehr Fundamentalismus. Nach Figur wurde Robert Pearson zum Präsident der Generalkonferenz gewählt. Er war lange Zeit als Missionär tätig gewesen und hatte nach seiner Rückkehr in die Heimat, das ist Amerika, lange Zeit keinen Kontakt gehabt mit der amerikanischen Situation. Er war der Meinung, dass sich die Kirche unter Figur in die falsche Richtung bewegt hatte und viel zu liberal geworden war. Unter seiner Leitung wurde die Notwendigkeit einer Rückkehr zu den traditionellen Lehren stark betont. Dieser Trend zu mehr Fundamentalismus setzte sich unter Neil Wilson, dem Vater des jetzigen Präsidenten, und bis zu einem gewissen Grad auch unter Robert Volkenberg fort. Obwohl dieser, das ist Volkenberg, eher ein Technokrat als ein Theologe war. Als Volkenberg sein Amt aufgeben musste, wurde Jan Paulsen, ein Norweger, gewählt. Er sorgte für frischer Wind. Er war ein Professional-Theologe und versuchte, die Kirche wieder von Fundamentalismus wegzuleiten. Aber nach seinen 9 Jahren als Präsident wurde Ted Wilson gewählt, der ähnlich wie Robert Pearson versuchte, den von Paulsen angerichteten Schaden wieder gut zu machen. Die Frage der Inspiration und der Auslegung der Bibel war zurzeit noch sehr aktuell. In 1991 während Voltenburg war es Thompson, ein Theologe am Walla Walla College, der ein Buch schrieb, das versuchte, die Kirche weg von der Verbalinspiration und hin zu einer breiteren Sichtweise zu lenken. Sein Buch Inspiration wurde in einer Reihe von Sprachen übersetzt. Ich glaube, es ist auch auf Deutsch. Und hat ziemlich viel Einfluss gehabt. Sein Ansatz war, die Bibel soll nicht als ein Codebuch gelesen werden, das systematische Antworten auf eine Reihe von Fragen gibt, sondern als ein Casebuch. Sie veranschaulicht, wie Gott unter verschiedenen Bedingungen eingriff. Wenn wir also die Bibel lesen, müssen wir uns immer fragen, was waren die Umstände, was war der historische Hintergrund. Im gleichen Zeitraum ging der allgemeine Trend in der Kirche jedoch in eine andere Richtung. Während des Vorsitzes von Neil Wilson fand eine Sondersitzung im Zusammenhang mit der Jahrestagung im Oktober 1986 in Rio de Janeiro statt. Man diskutierte einen Bericht eines Ausschusses über Methoden des Bibelstudiums. Das Gute daran war, dass er die verbale Wort-für-Wort-Inspiration ablehnte. Aber er lehnte auch die sogenannte historisch-kritische Methode ab. Die meisten Experten glauben zum Beispiel, dass die 5 Bücher Mose nicht von Mose selbst, sondern von verschiedenen Personen über einen langen Zeitraum hinweg geschrieben und später von anderen Personen zusammengefügt würden. Ein anderes Beispiel, es wird allgemein angenommen, dass der Verfasser der ersten 39 Kapitel von Jesaja nicht derselbe war als die Verfasser der Kapitel 40 bis 66. Das Rio-Dokument sagt, adventistische Theologen und Bibelexperten können solche Theorien ungeachtet der wissenschaftlichen Belege nicht akzeptieren. Es ist kein Geheimnis, dass es eine scharfe Kluft zwischen Theologen gibt, die sehr konservativ sind und solchen, die auf der liberalen Seite stehen, mit vielen dazwischen. Lassen Sie mich einige der jüngsten Anführer des konservativen Lagers nennen. Sie haben vielleicht diesen Namen wel gehört, aber Pipim, ursprünglich aus Ghana, war sehr beliebt bei den Konservativen. Aber er hat jetzt weinig Einfluss wegen seiner sexuellen Abenteuer. Gerhard Hasel hat zurzeit sehr starken Einfluss auf die Generalkonferenzführer. Er wurde bei einem Autounfall in 1994 getötet. Sehr konservativ ist auch Gerard Damsteegt, ein Niederländer, der jetzt im Ruhestand. Er war und immer ist sehr aktiv in die Anti-Frauen-Ordinationskreisen. Sie, Raymond Holmes, kürzlich verstorben, auch sehr Anti-Frauen-Ordination. Und einige dieser anderen Namen kennen Sie vielleicht auch, Walter Veit, Stephen Bohr, Doug Batchelor, was auch die Männer, ja, sind immer Männer, auch sonst sind. Sie sind sehr konservativ. Ich habe Ted Wilson, unsere derzeitigen Präsidenten, in eine eigene Kategorie eingeordnet. Er ist seit 2010 Präsident. Er hofft, dass im kommenden Sommer auf der Generalkonferenz wieder gewählt wird. Er wird dann 75 Jahre alt sein. Ich hat keinen Hehl daraus gemacht, dass er davon überzeugt ist, dass die Kirche unter der Leitung von Jan Paulsen viel zu liberal geworden war. Auf dieses Bild sehen Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Merkmale seiner Führung. Sehr viel gesagt über die Plain Reading, die Methode von Bibellesen, starke Betonung der Autorität von Ellen White, sehr anti-Women's Ordination, keine Akzeptanz von LGBTQ. Er war führend bei der Neuformulierung der Fundamental Beliefs, misstrauisch gegenüber akademischer Theologie, umgab sich mit Konservativen auch in die BRI, Biblical Research Institute, und ist always micromanaging with regard, wenn es geht um vermeintlichen Liberalismus. Okay, und so kommen wir zum Ende unseres Überblicks über die Geschichte unseres Umgangs mit der Inspiration der Bibel und den Schriften von Ellen G. White. Es ist bedauerlich, dass wir in unserer Kirche auf alle Ebenen, auch auf nationaler oder sogar regionaler Ebene, und in die Ortsgemeinden ein hohes Maß an Polarisierung erleben. Über die Ordination von Pfarrerinnen gibt es nach wie vor Meinungsverschiedenheiten. Die Meinungen darüber, wie wir die Bibel lesen, gehen auseinander. Ist alles wörtlich zu nehmen oder haben wir die Freiheit, bei der Auslegung des Bibeltextes, weil wir wissen, dass die Menschen anders dachten zur Zeit, als die Bibel geschrieben wurde. Gibt nach wie vor große Unterschiede zwischen den Gruppen in der Kirche in Bezug auf Ellen White. Viele sind sehr begeistert davon, so viele Exemplare von der großen Kampf wie möglich zu verteilen. Anderen halten es für eine schreckliche Idee. Es gibt zwei verschiedene Organisationen für unsere Theologen und Religionswissenschaftler, die ATS, Adventist Theological Society, steht der Generalkonferenz und der Biblical Research Institute nahe, und ist konservativ, während es auch die ASRS gibt, Adventist Society of Religious Studies, die veel weniger conservatief is. En dieses Unterschied findet man auch zwischen unabhängigen Organisationen auf der linken und auf der rechten Seite der Kirche. Ja, was ist dann die Zukunft? Ich glaube, wir können keine Änderung der lehrmäßigen Aussagen zur Inspiration der Heiligen Schrift erwarten. Aber ich glaube auch, die Probleme mit dem Werk von Ellen G. White müssen angegangen werden. Und wir werden darüber später heute Nachmittag sprechen. Er ist immer noch Besorgnis über fundamentalistische Tendenzen, insbesondere in die Entwicklungsländer. Ich glaube, viele von uns haben Besorgnis über die Entwicklung von Sabbatschulmaterial und auf die Ausbildung von geistlichen Pastoren auf einige Hochschulen und Universitäten. Aber für mich gibt es immer Hoffnung. Wir haben Veränderungen gesehen, Pendelausschläge in der Vergangenheit, und wir können sie wiedersehen. Lasst uns weiterhin für solche Veränderungen beten und diejenigen unterstützen, die sich für mehr Freiheit und Dialog einsetzen. Danke.